an den Zahlen der BARM analysieren können, dass heute ambulant 1886 verschiedene Wirkstoffe verordnet werden und das in mehr als 450.000 verschiedenen Kombinationen von zwei Wirkstoffen, dann ist es schon offensichtlich, dass kein einzelner Arzt sei auch noch so gut und qualifiziert das aus dem Kopf beherrschen kann. Also was passt zusammen, was passt nicht zusammen, was passt vielleicht auch nicht zum Patienten.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Experten, die gemeinsam jetzt die digitale Transformation in der Medizin leben und umsetzen. Heute bei mir zu Gast ist der Herr Professor Dr. Daniel Grant. Er ist Chefarzt des Klinikums Saarbrücken und Experte für Arzneimitteltherapiesicherheit und berichtet in der neuesten Folge von dem ADAM-Projekt, dass Arzneimitteltherapiesicherheit wirklich revolutioniert. Und das ist nicht untertrieben, denn in diesem ADAM-Projekt, was von 2017 bis 2021 wird fast 1000 Hausarztpraxen in Westfalen-Lippe umgesetzt wurde und über 11.000 Versicherten der Barmer Krankenkasse, war so bahnbrechend, dass es den MSD-Gesundheitspreis 2023 gewonnen hat. Aber nicht nur das, sondern es jetzt mittlerweile davor steht, in die Regelversorgung übernommen zu werden. Was genau da passiert ist und was sie verändert haben, das wirst du jetzt von Herrn Professor Grant hören. Ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, den Herrn Professor Dr. Daniel Grant bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ganz sommerlich draußen, das habe ich auch noch nicht gehabt, aber total passend bei den Temperaturen. Mögen Sie sich einmal vorstellen, wer Sie sind und was Sie machen?
Mein Name ist Daniel Grant, ich bin Arzt, ich bin Internist und Gastroenterologe, Chefarzt am Klinikum Saarbrücken im Haus der Maximalversorgung und leite bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin die Kommission Arzneimitteltherapie Management und Arzneimitteltherapie Sicherheit. Die Beschäftigung mit dem Thema Arzneimitteltherapie Sicherheit ist etwas, das mich schon seit langem begleitet und in vielen Facetten dann zu Tätigkeitsmerkmalen geführt hat, über die wir heute auch sprechen wollen.
Genau, und aufmerksam bin ich über Sie geworden oder auf Sie geworden, weil Sie letztes Jahr mit dem Projekt ADAM den ersten Platz des MSD-Gesundheitspreises gewonnen haben. Mögen Sie ein wenig davon erzählen, was das ADAM-Projekt war und wie es dazu gekommen ist? Da haben wir gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen und ich finde es sehr beeindruckend und ich hoffe, es geht weiter.
Ja, es ist ja eigentlich nicht nur das Projekt ADAM, sondern es ist ein Projektkonsortium, das sich beworben hat. Das war die BARMER, die als Konsortialführer für das Innovationsfondsprojekt ADAM verantwortlich war. Das war die AOK Nordost, die den gleichen Versorgungsansatz im Rahmen eines selektiv vertraglichen Angebotes bereits in drei Bundesländern parallel zu ADAM letztendlich praktiziert. Das war dann die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, stellvertretend für die mit ihr zusammenarbeitenden Fachgesellschaften, die in diesem Projekt Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie bei Multimorbidität entwickelt haben. Vor allem aber war es die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, das war eben die Region und die KV, mit der die prospektiv randomisierte Studie in ADAM durchgeführt wurde. Und last but not least, Technologiepartner, der die Umsetzung ermöglicht hatte, war die Erbedoc Solutions GmbH. Also insofern war es ein Projektkonsortium. Jetzt spreche ich hier und vertrete die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, aber es war ein Gesamtwerk gewissermaßen aus verschiedenen Komponenten.
Was war das Ziel dieser Studie? Um was ging es genau?
Eigentlich war die Studie gar nicht das Ziel. Eigentlich war das Ziel, Patienten vor vermeidbaren Schäden durch Arzneimitteltherapie besser zu schützen, als das heute schon möglich ist. Das Ganze fing natürlich damit an, dass wir erstmal versucht haben zu verstehen, was sind denn eigentlich die Probleme. Und wenn man sich klar macht, das habe ich als einer der Autoren des Arzneimittelreports der BARMER an den Zahlen der BARMER analysieren können, dass heute ambulant 1886 verschiedene Wirkstoffe verordnet werden und das in mehr als 450.000 verschiedenen Kombinationen von zwei Wirkstoffen, dann ist es schon offensichtlich, dass kein einzelner Arzt sei auch noch so gut und qualifiziert, das aus dem Kopf beherrschen kann. Also was passt zusammen, was passt nicht zusammen, was passt vielleicht auch nicht zum Patienten. Und wenn man dann noch sieht, auch das haben wir analysiert, dass ein durchschnittlicher Patient, also nicht der besonders komplizierte, sondern der durchschnittliche Patient, innerhalb von 10 Jahren 21 verschiedenen Ärzten mit 20 verschiedenen Wirkstoffen behandelt wird, dann ist es klar, dass es auch noch relativ schwierig ist, als Arzt einen Überblick über dieses Geschehen so zu haben, dass man den Patienten vor vermeidbaren Risiken sicher schützt. Also das Projekt hatte zum Ziel, Arzneimitteltherapie-Sicherheit für Patienten, und zwar für besonders gefährdete Patienten, die mit Polypharmazie, zu verbessern. Das war ein vom Verständnis des Problems wurde dann ein Konzept für die Lösung entwickelt. Es wurde die Lösung gewissermaßen umgesetzt und dann natürlich evaluiert. Und schließlich war ADAM ein vom Innovationsfondsprojekt gefördertes wissenschaftliches Projekt, eine prospektiv randomisierte Studie. Wir sprechen hier von über 42.000 randomisierten Patienten, fast 1.000 Ärzte in Westfalen-Lippe, die mitgearbeitet haben und fast 400.000 Patientenquartalen, die beobachtet worden sind. Also es war schon ein größeres Projekt und wir haben uns die Frage gestellt, was bringt das denn den Patienten? Also nicht das Projekt und die Größe des Projektes ist ja das Thema, sondern eigentlich die Frage, was bringt es den Patienten? Und wir haben und vielleicht sage ich, bevor ich zum Ergebnis was sage, auch nochmal, wie das funktionierte. Wir haben diese beiden Probleme adressiert, dass der Hausarzt, wir haben das Projekt auf Hausärzte fokussiert, also die Koordinatoren der Therapie, dass der Hausarzt eigentlich gar nicht den Überblick hat über die gesamte medizinische Konstellation und die von anderen Ärzten verordneten Arzneimittel. Der Hausarzt, der kennt seine Arzneimittel, manchmal zufällig auch einige von anderen Ärzten, aber den sicheren Überblick über die gesamte Medikation hat er nicht, braucht er aber. Also haben wir gesagt, wir geben Hausärzten mit Einverständnis der Versicherten natürlich die Möglichkeit, eine Gesamtschau auf alle Erkrankungen, alle abgegebenen und verordneten Arzneimittel, aber auch alle Mitbehandler zu haben. Und diese Informationen wurden durch die Software aus den Abrechnungsdaten der Krankenkasse extrahiert. Man macht sich gar nicht klar, auch wir haben das am Anfang nicht so richtig gesehen, was für ein Datenschatz diese Abrechnungsinformationen bei der Krankenkasse sind. Sie enthalten alle Diagnosen, die ambulant oder stationär gestellt worden sind. Sie enthalten alle verordneten, abgegebenen Arzneimittel. Heil- und Hilfsmittel, selbst wenn Sie das interessiert, können Sie nachschauen. Sie sehen, wann war der Patient bei welchem Arzt, welche Diagnostik wurde veranlasst, wann war er weswegen stationär. Und das liefern wir auf Knopfdruck. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dazu beigetragen hat, dass die Ärzte plötzlich verstanden haben, was hat denn mein Patient alles insgesamt so? Und ein zweiter Punkt war, dass wir dann natürlich auch dem Arzt gezeigt haben, was gibt es für potenziell vermeidbare Risiken der Therapie? Wo passen Medikamente vielleicht nicht richtig zueinander? Wo passen vielleicht auch Medikamente nicht zu den Erkrankungen des Patienten? Und was könnte man besser machen, als es im Moment passiert? Ich glaube, der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass in der Software diese Empfehlungen sich beschränken auf Empfehlungen mit klinischer Relevanz. Also viele der Warnungen, die Sie in Fachinformationen finden, zur rechtlichen Absicherung der Hersteller da drin. Sie sind aber für den Arzt eigentlich nur störend. Ja. Das wurde ausgeblendet und das hat die Praxistauglichkeit begründet. Und damit waren wir eigentlich schon relativ zufrieden. Wir haben aber schnell festgestellt, dass es ein weiteres Problem gibt. Das Problem, dass Patienten mehrere Erkrankungen nebeneinander haben, die manchmal nicht gut zueinander passen. Die Morbidität ist ja ein zunehmendes Problem. Und wenn Sie dann einen Patienten haben, der zum Beispiel Asthma hat und eine koronare Herzerkrankung mit Zustand nach Herzinfarkt, dann würde der Kardiologe sagen, ja, der braucht jetzt einen Beta-Blocker. Und der Pulmologe würde sagen, alles darf der kriegen, aber bitte keinen Beta-Blocker. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Konstellationen. Und die Fachleute haben bis jetzt diese Entscheidung den Hausärzten überlassen, was nicht für die Hausärzte natürlich eine schwierige Situation ist. Auch für die Fachleute übrigens, wie wir in der Kommission feststellen. Die Kommission, die sich im Rahmen dieses Projektes gegründet hat, nicht die Kommission, sondern die Arbeitsgruppe mit den Fachgesellschaften hat sich gegründet. Die Kommission gab es vorher schon. Hat jetzt einen Umfang von mehr als 30 Fachgesellschaften, die mitarbeiten. Und wir versuchen dann im Expertenkreis zu entscheiden, ja, was wäre denn jetzt der bestmögliche Weg. Für viele dieser Empfehlungen gibt es gar keine Evidenz aus prospektiv randomisierten Studien. Trotzdem sind sie wichtig und manchmal ist der Expertenkonsens das Beste, was wir liefern können. Im Rahmen dieses Projektes sollten das einfach nur Empfehlungen sein, die der Arzt dann auch über die Software gesehen hat. Alle Mitarbeiter in der Kommission, alle Fachgesellschaften haben das Thema aber für so wichtig gehalten, dass wir daraus eine Leitlinie entwickelt haben, eine S2K-Leitlinie, die bei der AWMF publiziert ist und die als Living Guideline aufgelegt ist. Was bedeutet das? Sie wissen, eine normale Leitlinie hat so eine Haltbarkeitszeit. Da steht dann drauf, gültig bis, und dann wird die Leitlinie überarbeitet und es kommt ein Update. Living Guideline bedeutet, alle Empfehlungen werden jedes Jahr auf ihre Richtigkeit überprüft und kontinuierlich wird die Leitlinie um neue Empfehlungen ergänzt. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, aber für dieses Thema wichtig, und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch relevante weiße Flecken für den Arzt in den therapeutischen Konzepten schließt. Und das ist auch ein Grund, warum die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin mit den mitarbeitenden Fachgesellschaften gesagt hat, es lohnt sich, sich zu bewerben auf diesen MSD-Gesundheitspreis. Und das ist ein Projekt, von dem man wirklich sagen kann, es hat ein Stückchen was bewirkt.
Ja, also ich finde, die Ergebnisse, die sprechen für sich. Dem Umfang und bei dem Engagement in den Jahren, was sind so Rückmeldungen? Vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus dem Alltag erzählen, so O-Töne von Kollegen, die daran teilgenommen haben. Was waren so deren häufigsten Aussagen, die Sie gehört haben, aber auch vielleicht von Patienten während dieser Projektphase?
Die Patienten sagen häufig, ich dachte, der weiß das alles. Also der Patient hat das Gefühl, der Arzt hat den Überblick. Die Hausärzte, die waren super überrascht. Der ist doch jetzt bei mir als Patient schon so lange. Ich weiß gar nicht, dass er seit 10 Jahren auch zum Orthopäden geht und von dem XY verordnet bekommt. Und diese Transparenz, das ist etwas, was ein Riesenvorteil ist für die Ärzte. Sitze ich ja hier für die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin. Wenn Sie jetzt Projektpartner hier hätten von der BARMER, AOK Nordost, KV, dann würden die sagen, ja, dann erzähl doch mal die richtig wichtigen Ergebnisse, nicht nur das, was die DGIM gemacht hat. Und deswegen will ich da auch nicht mit mich zurückhalten. Im Prinzip ist es so, ich habe ja schon erzählt, es war eine cluster-randomisierte prospektive Studie. Und es gab einen Endpunkt, das war eigentlich ein kombinierter Endpunkt aus Hospitalisierung und Tod. Eingeschlossen wurden Patienten mit Polypharmazie, also Patienten, die schon ein relevantes Risiko hatten. Rausgekommen ist, dass wir es nicht geschafft haben, eine signifikante Verringerung der Hospitalisierungsfrequenz zu erreichen. Es gab da zwar eine Tendenz, aber die hat keine Signifikanz erreicht. Bei der Mortalität aber war das anders. Hier ist eine signifikante Reduktion der Mortalität in der Interventionsgruppe erreicht worden. Und wenn man jetzt mal Interventionsgruppe vergleicht mit Regelversorgung, können wir sagen, dass in der Interventionsgruppe jedes Jahr 7 von 1000 Patienten weniger verstorben sind als bei Regelversorgung. Und Regelversorgung hat natürlich auch alles das, was Sie heute in der Praxis haben, mit elektronischer Unterstützung und allem drum und dran. Also ist ja nicht so Steinzeit, nicht? Sondern das ist so, wie es heute eben ist. Zeigt aber auch, dass so ein Ansatz, eine neue Versorgungsform sinnvoll ist und tatsächlich auch Patienten wirklich helfen kann. Wissen Sie, das ist etwas, dem gemeinsamen Bundesausschuss, der diese Projekte dann ja nach dem Abschluss bewertet, dazu bewogen hat zu sagen, er gibt eine Empfehlung zum Transfer in die Regelversorgung. Das ist ein gewissermaßen ein ähnlicher Ritterschlag wie der MSD-Gesundheitspreis und natürlich auch nochmal eine valide Beurteilung durch ein absolut unabhängiges Expertengremium. Was waren so die Ergebnisse des Projektes? Und wir sind jetzt eben in der Phase zu sagen, Projekt ist ja toll, aber eigentlich wollten wir gar kein Projekt machen. Wir wollten die Versorgung von Patienten in Deutschland, die besonders gefährdet sind, verbessern. Wir fragen uns jetzt eben, was muss man tun, damit es auch dann die Patienten erreicht? Vermutlich wird es so sein, dass jetzt über die selektivvertraglichen Angebote, wie sie die AOK Nordost ja schon länger macht, eben auch durch andere Kassen wie die BARMER und andere, die jetzt sich für diesen Ansatz interessieren, wir Stück für Stück dann in die Regelversorgung kommen können. Und das ist ein langer Weg. Und ich glaube, was man jedem nur sagen kann und muss, der sich mit solchen Themen beschäftigt, braucht Durchhaltevermögen und auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Ich meine, wir haben, wenn ich mal sehe, das Thema Arzneimitteltherapie Sicherheit in Deutschland 2003 eigentlich als erste aufgenommen. 2005 diesen ersten deutschen Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie in Saarbrücken gemacht. 2007 gab es den ersten Aktionsplan für Arzneimitteltherapiesicherheit vom Bundesgesundheitsministerium. 2016 haben wir den Projektantrag geschrieben für ADAM, zu dem Zeitpunkt ging ELISA, so heißt die selektiv-vertragliche Versorgungsform der AOK Nordostland in die Versorgung gewissermaßen. Und im letzten Jahr gab es dann die Bewertung der Evaluationsergebnisse durch den GBA. Also Sie sehen, das geht nicht schnell, aber es ist dann doch so gründlich, dass man tatsächlich dann sich auch auf die Ergebnisse verlassen kann. Jetzt sind wir dabei, zu versuchen, das ein Stückchen näher zum Patienten oder möglichst gerne zu allen Patienten natürlich zu bringen.
Bevor wir gleich darauf kommen, wie Sie es näher an die Patienten bringen, habe ich noch eine Frage. Erstmal inhaltlich, war es so, dass sozusagen die hausärztlichen Kollegen dann Zugriff auf die Daten sozusagen der Kassen und der Patienten hatten und erstmalig sagen, wow, was ist alles, was, wo sind sie überall und alle möglichen Diagnosen und zusätzlich noch eine klinische Entscheidungshilfe bekommen haben als Unterstützung? Ist das richtig so? In der Kombination.
Ja, in der Kombination.
Also aus welcher Datenbank wurde das sozusagen gespeist? Alle Leute reden heutzutage über diese ganzen klinischen KI-gestützten Entscheidungshilfen. War das auch schon auf dieser Basis oder ist das anders?
Also das ist, KI ist natürlich jetzt der Hype und sicherlich ein interessantes Thema. Das ist eine elektronische Verordnungsunterstützung der Firma Epidoc Solutions, die seit 2003 eigentlich kontinuierlich inhaltlich entwickelt und gepflegt wird von der eigenen Redaktion nach einem strukturierten Prozess und sich konzentriert auf die klinisch relevanten Risikohinweise. Insofern ist das etwas, was sich unterscheidet von pharmazeutischen Datenbanken, die eine andere Aufgabe haben. Pharmazeutische Datenbanken müssen tatsächlich das in Fachinformationen enthaltene Wissen oder die Risikohinweise vollständig abbilden. Das machen die auch super. Das führt leider dazu, dass es für den Arzt nicht so hilfreich ist, wenn sie sich durch diese zum großen Teil klinisch nicht relevanten Warnungen dann arbeiten müssen, um etwas zu entdecken, von dem sie sagen, ja, das ist jetzt aber ein guter Hinweis. Ich glaube, das ist auch diese Fokussierung auf klinische Relevanz, so aus ärztlicher Sicht. Klinische Relevanz aus ärztlicher Sicht. Das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist, dass es dann auch in der Praxis funktioniert. Und natürlich auch die Empfehlung zur Arzneimitteltherapie bei Multimorbidität. Das sind ja nicht nur Empfehlungen, was passt dann manchmal nicht zusammen? Wir haben auch Empfehlungen zu, wann ist ein Arzneimittel nicht mehr erforderlich? Wir lernen ja als Ärzte eigentlich super, Arzneimittel zu verordnen, Arzneimittel zu prüfen und auch wieder abzusetzen. Das wird weniger vermittelt und führt dann eben manchmal dazu, dass es beim Patienten sich dann anhäuft. Und da gibt es ein paar Arzneimittel, das sind so Klassiker, wo wir sagen, da haben wir einen ganz, ganz großen Teil von Patienten, die nehmen das schon, die nehmen das zum Teil schon über Jahrzehnte, aber die brauchen es eigentlich nicht. Und es wird natürlich dann auch entdeckt und gewissermaßen korrigiert. Also ich glaube, Unterstützung der Hausärzte bei der strukturierten Prüfung von Arzneitherapie ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass die Regeln der DGIM, aber auch die Regeln, die in der Software ansonsten sind, die bestmögliche Prüfung gegangen sind, nämlich durch eine prospektiv randomisierte Studie gegen Regelversorgung untersucht worden sind. Für Arzneimittel ist das der Standard, wie wir das fördern, um von einem Zusatznutzen zu sprechen. Bei Software ist das eigentlich bisher nicht so gewesen. Man muss ehrlicherweise sagen, ist es natürlich auch schwierig, weil es auch relativ kostenintensiv ist. Insofern ist auch der Innovationsfonds natürlich ein tolles Element in unserem Gesundheitssystem, das eben es jetzt ermöglicht, dass solche Dinge auch einmal wissenschaftlich evaluiert werden.
Im Vorgespräch habe ich Sie schon gefragt, ob wir darüber sprechen könnten, und Sie sagten natürlich, und zwar der Punkt, wäre es nicht gut, wenn wir alle Krankenkassendaten unserer Patienten einsehen könnten, mehr Sicherheit und mehr Qualität in der Versorgung zu gewährleisten?
Klar, also ich glaube, das ist unzweideutig. Wenn Sie etwas haben, was mit zwei Kassen super funktioniert, wo die Ärzte sagen, ich will das, dann wäre das natürlich für den Arzt noch besser, wenn das alle von allen Kassen käme. Das ist auch grundsätzlich möglich, weil die Daten, die die Kassen haben, liegen in einem standardisierten, sogar einem gesetzlich standardisierten Format vor. Das heißt, für alle gesetzlichen Krankenversicherungen könnte dieses Versorgungsangebot sofort etabliert werden. Und man muss jetzt sagen, dass auch die beiden Kassen in diesem Projekt, die AOK Nordost und die BARMER, beide sehr offen sind und auch aktiv auf weitere Kassen zugehen und sagen, wäre das nicht gut, wenn wir jetzt diesen Ansatz auch über die Kassengrenze hinaus ausweiten würden? Und da muss man auch sagen, hat der MSD Gesundheitspreis die Türen geöffnet, weil das ist natürlich eine Wahrnehmung des Projektes, gerade auch bei Kostenträgern, die damit bewirkt wird, die sie sonst nicht haben. Und es gibt da ganz konkret jetzt Diskussionen mit weiteren Kassen, die sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, es rettet Leben. Es ist übrigens auch wirtschaftlich, muss man sagen. Zudem hat es die Empfehlung des gemeinsamen Bundesausschusses zur Übertragung in die Regelversorgung, sodass man sagt, das ist eigentlich eine gute Basis. Und dann natürlich MSD-Preis hat das Projekt gewonnen und im gleichen Jahr auch den ersten Preis für Patientensicherheit beim Aktionsbündnis für Patientensicherheit. Also es haben ein paar schon drauf geguckt und sagen, es ist nicht so schlecht.
Wissen Sie, was mir noch dazu sich einfällt? Es gibt ja auch einen schönen Nebeneffekt. Es geht natürlich um die Arzneimittelsicherheit, aber wenn ich sehe, dass ein Patient vor einem Monat die XY-Untersuchung es hatte und ich kurz davor war, sie wieder zu verordnen und ich kann das sehen, dann werde ich natürlich doch nochmal gucken, dass ich erstmal die Befunde anfordere, bevor ich es nochmal mache. Und insofern spart das in jeglicher Hinsicht sehr viel Geld, oder?
Ich sage jetzt mal, kann es. Wissen Sie, nicht nur wir Ärzte sind natürlich immer in Bezug auf digitale Heilsversprechen sehr besonders zurückhaltend. Wir haben ja jetzt nicht so eine totale Erfolgsgeschichte mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland. Und ich denke, wir holen jetzt auf und wir haben auch die Möglichkeit, Fehler zu vermeiden, die andere jetzt schon über Jahre gemacht haben. Und insofern würde ich sagen, wenn man das richtig macht, dann kann es genau das tun, was Sie jetzt sagen. Dann kann es zu einer Transparenz führen, dann kann es Doppeluntersuchungen vermeiden, die ja zum Teil nicht nur finanzielle Belastungen sind, die zum Beispiel auch mit Strahlenbelastungen für Patienten verbunden sind, wenn man da Dinge, radiologische Untersuchungen wiederholt, die es eigentlich schon gibt. Man das aber leider nicht weiß. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Potenzial. BARMER und die AOK Nordost machen übrigens auch wieder in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, aber nicht nur mit der, sondern auch mit der vom Saarland und der von Berlin und RPDoc Solutions als Technologiepartner natürlich danach noch weitere Innovationsfondsprojekte. Jetzt zum Beispiel eins, das sich um das E-Rezept dreht. Erika heißt das Projekt, das, wenn Sie es auf einen, in einem Satz zusammenfassen wollten, Sie sagen können, wenn Erika Regelversorgung würde, hätte jeder Patient mit verordneter Arzneimitteltherapie zu jedem Zeitpunkt einen vollständigen und aktuellen Medikationsplan inklusive Dosierung. Und zwar ohne, dass irgendjemand einen Zusatzaufwand dafür hätte. Das bedeutet, wir würden Millionen von Arbeitsstunden von Ärzten sparen. Wir würden etwas erreichen, eigentlich in Deutschland schon lange, lange angestrebt wird, der wir aber noch nie irgendwie in realistischer Reichweite hatten. Das zeigt eben, dass Digitalisierung schon sinnvoll beitragen kann. Eben, es braucht ein Konzept, das auf dem Verständnis von Prozessen, ihren Defiziten und auch einem Verständnis von dem, wo man eigentlich hin will, beruht.
Was sind so Ihre nächsten Schritte diesbezüglich? Sie haben dieses schöne Beispiel vorab erzählt von dem Autogurt, der irgendwann erstmal in einem ersten Auto angeschafft worden war und das erste PKW einen Gurt hatte. Ich erinnere mich sogar noch an die Autofahrten ohne Gurte. Und dann nach und nach immer mehr das zur Regel wurde. Was glauben Sie, sind so die nächsten wichtigsten Schritte und was ist so Ihre Vision? Ich würde mal sagen, so in den nächsten 1-2 Jahren.
Also ich glaube, diese neue Versorgungsform, dieses digital unterstützte hausärztliche Medikationsmanagement in der Form, wie es in Adam und ELISA praktiziert wird, sinnvoll ausgeweitet werden kann auf andere Kassen, auf andere Regionen für Patienten mit besonderen Risiken, also die Patienten mit Polypharmazie. Ich glaube, dass dieser Ansatz ein gutes Vehikel ist, von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und den mit ihr zusammenarbeitenden Fachgesellschaften entwickelten Empfehlungen dann tatsächlich auch, ich sage das mal, in Echtzeit an den Patienten zu bringen, der davon profitieren könnte. Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, weil es einfach heute so ist, dass auch der einzelne Arzt nicht mehr die Publikation in seinem Fachgebiet überblicken kann. Ja, wir haben über 800 Leitlinien, die in der Medline jedes Jahr neu publiziert werden, über 28.000 prospektiv randomisierte Studien, und es gibt natürlich nichts, wo es keine Studie zu gibt, und es gibt eine Untersuchung, die zeigt, wenn der Arzt sich in seinem Fachgebiet auf dem Stand der Literatur halten möchte, müsste er jeden Tag 37 Stunden lesen. Machen die wenigsten jetzt. Dementsprechend sind solche Tools natürlich wichtig, die Informationen genau dann an den Patienten, also zum Patienten und zum Arzt bringen, wenn sie gebraucht werden. Das ist eigentlich so die Vision, dass ich denke, wenn dieser Ansatz nicht nur zur Prüfung der stattfindenden Therapie, sondern wie in Erika jetzt auch konzipiert und implementiert, zur Prüfung oder zur Unterstützung des Arztes vor Verordnungsentscheidung käme, dann wäre nochmal sehr viel gewonnen. Und ich meine, was Sie sehen ist, dass dieser Ansatz darauf beruht, dass wir sagen, es muss eigentlich der Arzt sein, der entscheidet, was ist für den Patienten gut und was ist nicht gut für den Patienten. Auch von den klinisch relevanten Risiken, die jetzt angezeigt werden in der Software, muss der Arzt einen nicht unerheblichen Anteil im Einzelfall akzeptieren, weil es keine bessere Option gibt. Dann muss man eben auch Risiken akzeptieren, natürlich auch versuchen, sie zu kontrollieren, auch wenn man sagt, okay, das ist vielleicht nicht so sicher, wie wir uns das alle wünschen. Deswegen, und die Frage kommt an dieser Stelle auch immer wieder, was ist denn die Aufgabe des Apothekers? Die Aufgabe des Apothekers ist nicht, den Arzt zu ersetzen, aber trotzdem brauchen wir Apotheker, die als im Rahmen ihrer pharmazeutischen Beratung ganz wichtige Beiträge auch zur Sicherheit der Therapie und zur Unterstützung der Patienten liefern. Deswegen sind Apotheker in dem Erika-Projekt neben Ärzten auch eingebunden, aber eben in ihrer genuinen Rolle als Apotheker zur pharmazeutischen Beratung und nicht als Ersatz des Arztes. Also ich glaube, es ist dort viel zu gewinnen. Ich glaube aber auch, es gibt weiterhin große Risiken, dass wir Fehler machen, die dann dazu führen, dass Digitalisierung auch in Zukunft noch nicht so hilfreich ist, wie sie das sein könnte.
Welchen Fehler?
Naja, wissen Sie, es gibt jetzt viele. Es ist so, ich bin als einziger Vertreter aus Europa jetzt in einem Think Tank der Duke University zu diesen Fragen Patient Safety und Medication Safety. Da sind neben mir die Mayo Clinic vertreten, es ist Harvard vertreten, Kaiser Permanente ist drin, es gibt einen Kollegen aus Australien, einen Kollegen aus Japan. Und wenn Sie dann mal schauen, dass die große Diskussion, die wir da jetzt haben in den ersten Sitzungen, ist die elektronische Patientenakte in den USA. Und ich meine, die sind jetzt 10, 15 Jahre weiter als wir. Und die durchschnittliche amerikanische Patientenakte enthält halb so viel Text wie Hamlet. Und Hamlet ist das umfangreichste Werk Shakespeares. 50% dieser Items sind Wiederholung von schon vorhandenen Informationen und alle sind disconnected. Das bedeutet, Sie haben einen Informationsoverflow und überhaupt keine Möglichkeit zur Orientierung. Die Nutzung der Patientenakte oder die Notwendigkeit der Nutzung der Patientenakte ist inzwischen in den USA die häufigste Ursache für Burnout beim Arzt. Und es gibt jetzt erste Projekte von Krankenkassen übrigens in den USA, die solche schönen Titel tragen wie Getting Rid of Stupid Stuff, die sich darum kümmern, dass elektronische Patientenakten dann doch vielleicht Versorgungseffizienz verbessern statt verschlechtern können. Und ich meine, jetzt können wir sagen, wir sind zurück. Wir haben im nächsten Jahr die, wahrscheinlich haben die meisten GKV-Versicherten eine elektronische Patientenakte, von denen der Arzt jetzt sagen könnte, ja, das ist Pech, die ist ja noch leer. Man könnte aber sagen, ist vielleicht auch Glück, dass die noch leer ist und wir haben jetzt die Chance, sie so zu strukturieren und so zu füllen, dass sie dann auch Nutzen stiftet. Und ich glaube, die EPA wird eine zunehmend wichtige Funktion haben. Sie wird aber nicht automatisch Versorgungseffizienz verbessern und Versorgungsqualität und Sicherheit, sondern da muss man schon genau hingucken und da muss man sich auch anstrengen. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, wo auch Dinge dann passieren können. Und da schließt sich das vielleicht ein bisschen an Ihre Bemerkung am Anfang, Artificial Intelligence. Worüber sprechen die Amerikaner jetzt, wenn sie den Einsatz von Artificial Intelligence diskutieren im Gesundheitswesen? Sie sprechen davon, dass man Artificial Intelligence nutzen sollte, um in diesem ganzen Wust von unverbundenen Informationen in der elektronischen Patientenakte das rauszusuchen, was der Arzt eigentlich braucht. Und ich finde, Artificial Intelligence als Kompensationsmechanismus für ein Designproblem von solchen ich denke, das sollten wir besser können. Vielleicht können wir mit natürlicher Intelligenz einfach die Konzeption so machen, dass man Artificial an dieser Stelle dann zumindest nicht braucht.
Es bleibt spannend zu sehen, was ab nächsten Jahr passiert mit der EPA, wenn sie sozusagen dann da ist, ob sie befüllt wird oder nicht. Die Meinung der Kollegen geht da sehr weit auseinander. Die einen sind begeistert, die anderen sagen, oh mein Gott, bleib mir weg davon mit. Ich bin gespannt, wohin es geht. Was ich aber auch noch gerne ergänzen möchte an dieser Stelle ist, dass ich das natürlich auch begrüßen würde, dass nicht nur die Hausärzte diese Arzneimittelsicherheit und diese Möglichkeiten hätten, sondern natürlich auch die Fachärzte, weil die natürlich auch mit den Medikationen und der Polypharmazie konfrontiert sind, auch wenn sie jetzt in Anführungsstrichen nicht unbedingt federführend sind. Ich kenne viele Patienten und bei mir ist das so, die suchen nicht regelmäßig ihren Hausarzt auf und wo ich mir auch die Frage stelle, mache ich das jetzt weiter oder setze ich wo was ab und was kann ich machen? Und dann halten sich viele zurück und wollen den anderen Kollegen nicht ins Handwerk pfuschen. Und da so können auch viele Missverständnisse entstehen oder auch falsche Zurückhaltung ist manchmal da nicht gut an der Stelle.
Sie sprechen ja gerade mit dem Facharzt. Insofern würde ich sagen, bin ich da sehr auf Ihrer Seite. Ich halte das auch für wichtig und es ist nicht irgendwie eine geringere Wertschätzung der Fachärzte in dieser neuen Versorgungsform, sondern es ist einfach eine Frage der schrittweisen Einführung. Und die schrittweise Einführung beginnt sinnvollerweise dann bei den Hausärzten. Wie bei vielen Patienten jedenfalls, eine Hausärzte sind ja Hausärzte, die Fachärzte für Allgemeinmedizin, die DGAM ist dabei, aber es sind natürlich auch viele hausärztliche Internisten, die als Gruppe auch bei uns in der Kommission dann eben mitarbeiten und wichtige Input liefern. Es ist einfach so, dass man eben beginnen muss. Und die als Koordinatoren der Arzneitherapie sind es halt die Hausärzte. Als wir das 2018 begonnen haben, das Projekt, schrieben die Apotheker, Barmer macht AMTS ohne Apotheker. Da war die richtige Antwort zunächst mal ja, weil mit den Ärzten ist schon schwierig genug, das hinzubekommen. Und natürlich braucht es auch dann an einigen Stellen Apotheker. Also es ist einfach mehr ein schrittweiser Prozess.
Okay. Verständlich.
Und nicht so sehr irgendwie jetzt eine Abwägung, dass man den einen lieber hätte als den anderen.
Wenn jetzt hier eine Kollegin oder Kollege zuschaut und sagt, ich habe ein Projekt, eine Studie, wo ich überlege, ob es sich lohnt, bei diesem MSD-Gesundheitspreis mitzumachen. War das kompliziert, sich dort zu bewerben und sozusagen mit hineinzukommen? Wie war so der Bewerbungsprozess? Ging das unkompliziert? Weil ich weiß, dass es viele Kolleginnen und Kollegen draußen gibt, die machen unfassbar viele tolle Dinge, die forschen, es gibt viele tolle Ergebnisse, aber die kommen wiederum nicht in die Versorgung oder man erfährt auch wenig davon. Was sagen Sie dazu?
Also ich muss sagen, ich finde, der Bewerbungsprozess ist super strukturiert und der ist auch nicht kompliziert. Das ist das Formular, okay, das Sie sich runterladen können. Das ist auch so, dass es nicht ausufernd ist und gibt Ihnen gewissermaßen so einen Leitfaden für die Bewerbung. Und die Fragen sind klar und verständlich formuliert. Und die Frage ist natürlich, was möchte denn der MSD-Gesundheitspreis für Projekte sehen und was zeichnet der MSD-Gesundheitspreis aus? Da ist es so, dass man klar sagen muss, das Qualitätsmerkmal und auch das die Besonderheit dieses Preises ist, dass er nicht einfach Ideen auszeichnet oder Konzepte ohne bisherige Realisierung, sondern dass er erwartet, dass neue Impulse für die Versorgung auch schon mal ausprobiert worden sind und dass es in irgendeiner Weise ein Ergebnis gibt, was sie denn letztendlich bewirken. Weil ich meine, es geht nicht darum zu sagen, oh, das klingt gut, das könnte hoffentlich auch dem Patienten nützen, sondern es sollte schon gezeigt werden, dass es irgendwo einen Mehrwert in der Versorgung liefert. Und das ist auch der Markenkern eigentlich vom MSD-Gesundheitspreis. Insofern, und das würde ich auch, da würde ich auch wirklich zu aufrufen, können sich Projekte unterschiedlicher Größe dort bewerben. Das kann ein ganz, ganz kleines Projekt sein. Da brauchen Sie keine riesigen Dinger. Das können Sie aus eigenem Antrieb in Ihrem eigenen Patientenkollektiv machen. Sie sollten dann nur bitte hingehen und sagen, wie messe ich denn das Ergebnis? Ich kann das Ergebnis, wir brauchen auch keine RCTs. Natürlich ist ein RCT immer so der Goldstandard für die wissenschaftliche Beurteilung. Aber für viele Dinge reichen doch viel einfachere Untersuchungsformen aus. Das ist etwas, was der MSD-Gesundheitspreis eigentlich braucht. Er braucht eine gute Idee. Es soll nicht ein Aufguss dessen sein, was es schon seit 20 Jahren gibt, sondern es soll innovativ sein. Deswegen ist es ja auch ein Innovationspreis. Es soll etwas sein, das wirklich den Patienten und auch den Behandlern gerne zugutekommt. Also auch Effizienzverbesserungen sind immer wichtige Elemente. Und wir sehen eben dann, dass eine ganze Reihe Projekte das auch wirklich gut machen. Das können auch wirklich kleine Projekte sein. Natürlich sind Innovationsfondsprojekte immer sehr schnell motiviert, etwas einzureichen. Die haben ja schon ein recht gut ausgearbeitetes Antragsformular. Aber der Copy and Paste ist nicht der Weg zum Erfolg. Und auch bei Innovationsfondsprojekten ist es so, dass ein Ergebnis vorliegen muss. Natürlich ist es nett, dass es ein tolles Evaluationskonzept gibt, aber das bedeutet ja noch nicht, dass es hinterher positiv ist für den Patienten und für die Versorgung. Also auch da müssen Ergebnisse gefordert werden. Wir sehen eben drei Dinge, die eigentlich nicht so gut passen manchmal. Das eine ist eine Produktentwicklung. Also das ist jetzt nicht ein Preis für ein Produkt gewissermaßen letztendlich, geeignet ist. Wir sehen Projekte, die in der Ideenphase stecken, aber noch gar nicht umgesetzt sind. Das ist dann auch nicht so toll, weil da können Sie auch nur Hoffnung beweisen. Und dann sehen wir Projekte, die eigentlich super sind und tolle Ideen und klasse aufgesetzt, aber zu früh. Ja, wo man sagt, Mensch, hättest du noch mal ein bisschen gewartet und die Ergebnisse mit eingereicht.
Okay, also noch vor Ergebnisverkündung eingereicht.
Ja, die sind dann eingereicht worden mit einem Evaluationskonzept, das super beeindruckend ist, aber bei dem noch keine Ergebnisse vorliegen. Und ich meine, wenn Sie jetzt mal das Projekt sehen, das dieses digitale hausärztliche Medikationsmanagement, was ausgezeichnet worden ist, das ist unterwegs seit 2016. Und es gab sicherlich auch vorher schon mal Reflexe zu sagen, wir machen doch was ganz Tolles, lass uns doch mal bewerben. Ja, aber es gab die richtige Entscheidung zu sagen, ja, das machen wir erst, wenn wir wirklich wissen, was es den Patienten bringt und belastbare Ergebnisse haben. So, insofern ist das relativ spät passiert und dann war es natürlich so, dass es eine exzellente Ausgangsbasis gab, weil mit der signifikanten Senkung der Mortalität hat man natürlich den härtesten möglichen Endpunkt und das in einem prospektiv randomisierten Studie gegen Regelversorgung erreicht. Das war natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Sie können aber auch im MSD-Gesundheitspreis mit Projekten, wir sehen das ja, welche ausgezeichnet werden, mit viel, viel kleinerem Fokus, mit viel, viel kleinerem Aufwand einen Preis bekommen. Und ich muss auch sagen, nicht nur wir gucken immer auf die Preisträger. Das ist natürlich toll und etwas eine besondere Auszeichnung, aber es werden ja 10 Projekte ausgewählt, die nominiert werden. Und auch für die nominierten Projekte, die keinen Preis gewinnen, ist das eine tolle Geschichte, weil auch die erhalten eine Wahrnehmung für ihr Projekt und manchmal aus der Diskussion auch noch ganz gute Anregungen für die Weiterentwicklung. Und auch das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Man darf sich dann noch zweimal bewerben, wenn es zu war.
Vielen Dank für die Ausführung. Da habe ich jetzt auch noch einiges von mitgenommen und ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die Kollegen, die überlegen, sich zu bewerben und mitzugestalten. Da fand ich das nochmal wirklich sehr hilfreich einzuschätzen, an welchem Punkt stehe ich denn jetzt und wo macht es denn eigentlich Sinn und dass es besser ist, da einen Moment länger zu warten, natürlich da auch mehr Chancen zu haben und auch wirkliche Ergebnisse nachzuweisen. Gibt es zum Ende noch einen Gedanken oder etwas, was ich vergessen habe zu fragen, was Ihnen noch sozusagen, was Sie gerne loswerden möchten, was wir den Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle mit dieser Thematik mitgeben, was Sie denen mitgeben möchten?
Ja, wissen Sie, aktuell eigentlich zwei. Ja. In dieser letzten Sitzung dieses Think Tanks der Duke University habe ich den David Bates gefragt, der ja nun eigentlich der Urvater der Medication Safety in den USA und an vielen anderen Stellen ist und übrigens auch in Deutschland uns sehr geholfen hat, habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus mit der Priorität von Patient Safety bei Geschäftsführern amerikanischer Krankenhäuser? Und da sagte er mir, es gibt eine aktuelle Umfrage, ist die Priorität 47. Und ich glaube, das Wichtigste, was man vielleicht an dieser Stelle mitnehmen kann, was auch vielleicht die Motivation ist, die man aus solchen Projekten wie diesem hausärztlichen Medikationsmanagement ziehen kann, es macht einfach Sinn, das nicht zu akzeptieren und zu sagen, als Ärzte sind aufgerufen, dem Patienten die bestmöglich sichere Therapie zukommen zu lassen. Der Arzt ist ja auch für eine sichere Organisation des Behandlungsprozesses zuständig. Und man darf sich da nicht beeindrucken lassen, wenn es Strukturen gibt uns herum, in denen einfach ökonomische Kenngrößen viel wichtiger sind als das, was der Patient letztendlich an Behandlungsqualität und Behandlungssicherheit erfährt. Wenn man in einer anderen Situation ist als Patient oder als Angehörige eines Patienten, dann sieht man, wie wichtig es ist, dass die Heilberufler und die Organisation Patientensicherheit und Behandlungsqualität an Priorität 1 setzen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, mitnehmen muss. Das ist wichtig. Und das Zweite ist vielleicht zum MSD-Gesundheitspreis. Gehen Sie da mal hin. Sie werden erleben, das ist ja nicht nur einfach eine Preisverleihung. Das ist ja eine Veranstaltung, wo es Workshops gibt, wo ganz viele zusammenkommen, die sich mit Herzensblut darum bemühen, Versorgung in Deutschland besser, sicherer, effizienter zu machen. Und dieser Geist dieser Veranstaltung, der dadurch kommt, dass es eben viele gibt, die mit Motivation dabei sind, das ist etwas, das trägt sicherlich auch die unabhängig davon, ob sie einen Preis bekommen oder nicht, ein ganzes Stückchen auch über die Frustration hinweg, die eigentlich zwangsläufig sind, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt.
Das war ein fast schönes Schlusswort. Ich denke mal, Sie werden dieses Jahr auch dabei sein. Ich werde auch das erste Mal mit dabei sein und freue mich sehr, ja, dieses Durchhaltevermögen zu haben. Manche Dinge einfach Zeit brauchen und dafür sind solche Preise auch wichtig. Die geben Motivation, auch weiterzumachen. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiter auf Ihren Weg. Sie machen etwas unfassbar Wichtiges, was ich jeden Tag immer wieder, wenn ich mehr Ambulanz bin, erlebe und mich manchmal ratlos dastehen lässt, was ich denn mache. Und wenn wir da mehr Unterstützung bekommen, wäre das wunderbar. Vielen Dank für Ihre Zeit, Professor
Pfeil. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.
Ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse an diesem sehr spannenden Podcast und dem ADAM-Projekt. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von MSD Sharp und der Dome GmbH. Und das sind auch die, die natürlich den MSD Gesundheitspreis 2024 erneut wieder veranstalten. Und ich werde in den Shownotes die Webseite verlinken, wo du die nächsten 10 innovativen Projekte findest. Und die 10 Nominierten findest, wo du noch bis zum 28. Oktober diesen Jahres deine Stimme abgeben kannst, um sie für den Publikumspreis zu nominieren. Ich verlinke dir die Seite. Es lohnt sich definitiv reinzuschauen. Zu jedem dieser 10 Projekte findest du ein kurzes YouTube-Video, für das du stimmen kannst. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, wenn du wieder hier reinhörst oder reinschaust im Videocast. Ganz viele Grüße, Alexandra.